Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer Lesung der Edition 8 aus Zürich. Ich möchte Ihnen zuerst unsere Autorin vorstellen, Elisabeth Jucker. Sie kommt aus dem Aargau. Das ist ein Kanton ganz in der Nähe von Zürich. Seit circa 20 Jahren schreibt sie und leitet auch Schreibwerkstätten. Ihre erste Veröffentlichung hatte sie in der Edition 8 2000 mit einem Erzählband. Gestern brennt, hieß dieses Buch. 2003 kam dann ihr erster Roman heraus, Übers Meer, und 2007 die dritte Veröffentlichung, wieder ein Roman, Die Villa. Und jetzt, 10 Jahre später, darf ich Sie einladen, zuzuhören bei der Vorstellung des Romans Unerhörtes Glück. Viel Spaß wünsche ich Ihnen. Im Anschluss können Sie selbstverständlich gerne das Buch kaufen und Elisabeth Jucker wird auch gerne signieren. Ich danke.
Unerhörtes Glück erzählt die Geschichte von zwei Paaren im Alter von 50 Jahren, so um die 50. Das sind zum einen Fabienne Dumont und Joe Leibundgut. Joe Leibundgut ist Psychologe und schreibt Ratgeber über Wege zum Glück, die zu Bestsellern werden. Eines seiner beruflichen Spezialgebiete sind Gutachten über seelische Folgeschäden misslungener Schönheitsoperationen. Seine Frau, Fabienne Dumont, ist traumatisiert durch den frühen Tod ihres Kindes und versucht, ihre Depression malend zu überwinden. Das Paar kann schon lange nicht mehr offen miteinander reden, während Joe sich in oberflächliche Liebesbeziehungen flüchtet, zieht sich Fabienne immer mehr in sich zurück. Zum anderen ist da die Patchwork-Familie Lombardelli-Bach. Die Journalistin Lila Bach lebt seit 10 Jahren mit Sven Lombardelli zusammen und hat einen erwachsenen Sohn aus einer früheren Ehe. Sie empfindet ihr Leben manchmal als festgefahren und ist ständig auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Bei ihren Recherchen für eine Reportage über plastische Chirurgie lernt sie Joe Leibundgut kennen und verliebt sich. Das neue Glücksgefühl verflüchtigt sich so schnell, wie es gekommen ist, da sich hinter Joe selbstsicherer und zweckoptimistischer Fassade ein dunkles Geheimnis verbirgt. Lilas Partner Sven Lombardelli, Personalverantwortlicher einer großen Firma, mag es beschaulich. So schnell bringt ihn nichts aus der Fassung. Als seine minderjährige Tochter aus erster Ehe, die bis anhin bei ihrer Mutter gelebt hat, schwanger wird und bei ihm einzieht und Lila ihre Koffer für eine Auszeit packt, versucht er, den Überblick zu behalten und nichts zu überstürzen. Ob es ihm gelingt, wird sich herausstellen. Ich beginne die Lesung mit dem Anfang des Romans. Die Philosophie des geschenkten Tages. Die automatische Tür öffnet sich. Joe Leibundgut löst sich von seinem Spiegelbild, verlässt den Lift und atmet die frische Morgenluft ein. Das Gittertor zur Straße hin steht offen. In den Vorgärten blühen Tulpen und Hyazinthen. Joe lächelt wohlwollend in sich hinein. Jeder Tag ist ein Geschenk. Das Thema seines ersten Ratgebers. Er ist zufrieden damit, das verstehen die Menschen, und es hilft ihnen über fast alles hinweg. Seine Praxis liegt an der gleichen Straße wie seine Wohnung, aber näher beim Park. Ein Glücksfall. 2 Minuten zu Fuß, das erspart ihm viel Zeit. Steinsäulen markieren den Eingang. Das Haus stammt aus dem 18. Jahrhundert und ist recht gut erhalten. Die Fußböden knarren. Die Stuckdecken schweben in vornehmer Höhe. Joe klaut den Schlüssel aus der Hosentasche. Sein Reich befindet sich im ersten Stock. Er hängt die Jacke an die Garderobe und kontrolliert sich im Spiegel. Er fühlt sich jünger, seit er sich wieder täglich rasiert. Sein zweiter Blick gilt dem Kalender, der im Sprechzimmer auf dem Tisch liegt. Um 9 ist Hilde Binswanger eingetragen. Anschließend 1, 2, 3, 8 Termine. Und dann? Er reibt sich die Hände, eilt in die Küche und schaut nach, ob noch eine Flasche Sekt kühlgestellt ist. Die Philosophie des geschenkten Tages zeigt ihre Wirkung. Die schönen Momente erkennen und genießen, dann lässt sich auch der Rest bewältigen. Joe setzt sich an den Tisch und blättert in den Unterlagen. Verkleinerung der Brüste, ungleiche Größe, gravierende körperliche Beschwerden infolge Entfernung des gesamten Drüsengewebes, Ruptur des einwandigen Silikonkissens. Eine Verkettung von Umständen. Solange die Forschung keinen direkten Zusammenhang zwischen Silikon im Gewebe und rheumatischen Erkrankungen beweisen kann, gilt das auch für ihn. Es klingelt pünktlich. Joes munteres Lächeln wird von Hilde Binswanger nicht erwidert. Blass und griesgrämig steht sie da. Keine Schönheit, aber nett frisiert. Er führt sie ins Sprechzimmer. Das mit der Brust hätte er nicht bemerkt. Angenehme Größe, gefällige Form. In dieser Beziehung könnte sie eigentlich zufrieden sein. Sie setzt sich in den schwarzen Sessel und legt die Hände auf die Lehnen, als wolle sie gleich wieder aufstehen. Er habe das letzte Mal gefragt, wieso sie sich denn für ihren großen Busen geschämt habe, und sie habe ihm keine Antwort geben können, weil sie sich eben geschämt habe. Das sei doch gerade dieser Teufelskreis. Wenn sie darüber hätte reden können, wäre es nicht so weit gekommen. Joe fühlt sich unkomfortabel. Wer führt denn hier das Gespräch? Es gibt noch andere Gründe, sich mit zu großen Brüsten unwohl zu fühlen. Die Bewegungsfreiheit, Sport zum Beispiel. Als er das sagt, weiß er bereits, dass es provozierend klingt. Ihre Antwort kommt prompt. Kann ich so etwas Sport treiben? Richtig. Die Frau kann den linken Arm nicht mehr anheben, weil der Brustmuskel irrtümlich durchtrennt worden ist. Doch bis jetzt hat er von dieser Behinderung nichts bemerkt. Diese Binswanger liegt ihm nicht. Es gehört nicht zu seinen Aufgaben als Psychologe, ärztliche Kunstfehler nachzuweisen. Joe lächelt, weil ihm seine Gedanken wieder vorauseilen. Er vermeidet es, die Hände zu reiben und konzentriert sich auf seine Unterlagen. Um 9:50 trinkt er seinen Espresso. Dann setzt er sein Tagewerk fort. Zuerst mit einer Frau, die unter Sozialphobie leidet, danach mit einem Borderliner. Die Mittagspause nützt er für einen kleinen Spaziergang an der frischen Luft. Der Nachmittag zieht sich dahin. Es ist eine Illusion zu erwarten, dass jeder Tag ein guter Tag ist und dass jede Konsultation befriedigend verläuft. Wenn er bei 4 von 7 Patienten zufrieden auf seine Leistung blicken kann, genügt ihm das. 100% gibt es nicht im Leben. Dieser Anspruch ist übertrieben und alles, was übertrieben ist, macht krank. Lebe mit dem Unvollkommenen. Diese Aussage gilt genauso für eine Beziehung wie für die Schönheit. Glück hat nichts mit Perfektion zu tun. Glück ist die Frucht der Genügsamkeit. Joe ordnet die Unterlagen für den nächsten Tag. Erster Termin wieder um 9. Dann verlässt er das Sprechzimmer und geht hinüber in sein Büro und schließt die Vorhanglamellen. Als er vor der Liege steht, durchfährt ihn ein erster Erregungsschauder. Er reibt sich die Hände, nimmt das kleine Kopfkissen, schüttelt es, klopft es aus und legt es wieder hin. Die Sektgläser stehen bereit. Er wirft nochmals einen Blick in den Spiegel und schon klingelt es. Simone, er öffnet die Arme. Nur ganz kurz begibt sie sich hinein, dann entschlüpft sie ihm in die Küche. Sie stellt ihr rosarotes Lacktäschchen auf die Ablage, verzieht das Gesicht und sagt, es sei scheußlich windig heute, typisches Kopfwehwetter. Joes Alarmglocken läuten. Umsonst, wie er erleichtert feststellt, denn schon schlingt sie die Arme um seinen Hals. Er spürt die kleinen, kompakten Brüste und alles ist gut. Eine geschenkte Stunde. 70% auf der Zufriedenheitsskala. Das ist Glück. Eine Stunde später spaziert Joe zufrieden nach Hause. Es weht ein frischer Wind. Als er, zwei Stufen aufs Mal nehmend, die Treppe hochsteigt, sinkt sein Frohmut rapide. Der Hund fiebt hinter der Wohnzimmertür. Joe ignoriert ihn und geht direkt in die Küche. Wie hat er annehmen können, dass Fabienne kochen würde? Er öffnet den Kühlschrank, bis auf das Gemüse der wöchentlich zugestellten Biokiste ist er leer. Haushaltsmäßig liegt einfach nichts drin. Er nimmt einen Apfel, wäscht ihn, reibt ihn trocken und beißt hinein. In diesem Moment geht die Wohnzimmertür auf und der kleine Wuschel wetzt in die Küche. Joe schüttet ein paar Hundekekse in den Fressnapf. Als er wieder aufstaut, steht Fabienne unter der Tür. Schmal und fast durchsichtig, so kommt sie ihm nach Simone jedes Mal vor. Fabienne ist keine Frau zum Anfassen. Er küsst ihren kühlen Mund. Sie riecht nach Patchouli und Zigarettenrauch, schiebt sich das Haar hinters Ohr und lächelt. Es ist ein entschuldigendes Lächeln. Sie hat keine Zeit gehabt zum Einkaufen und auch nicht zum Kochen. Besser gesagt, sie hat es vergessen, weil sie am Nachmittag noch einmal die Galerie besichtigen musste. Und nun fühlt sie sich absolut schlecht, kriegt keine Luft, es graut ihr vor dieser Ausstellung, weil sich ihre Bilder überhaupt nicht dafür eignen, weil die Räume viel zu groß sind. Riesig. Sie sagt es theatralisch und reißt die Augen auf. Mach jetzt bitte nicht auf Panik, das geht dir doch jedes Mal so. Als er ihre Geste sieht, ihr abruptes Abwenden, versucht er, sie zu beschwichtigen. Sagt, dass es nicht so gemeint sei. Joe findet, er habe sich damit entschuldigt und öffnet die Arme. Doch Fabienne will nicht hinein. Darum schlägt er vor, etwas essen zu gehen, ins Bistro am Kreisel. Das Lokal ist gut besetzt. Die Kellnerin findet noch ein Tischchen im hinteren, leicht erhöhten Teil neben der Tür zur Toilette. Joe ist zu hungrig, um die Plätze zurückzuweisen. Es gibt hier wunderbar knusprige Hähnchen und genau darauf hat er Lust. Salat und ein Glas Weißwein dazu, mehr braucht er nicht für sein Glück. 80%. Wenn sich Fabienne nicht für fleischlos entschieden hätte, wären es gut 98. Aber alkoholfrei und vegetarisch heißt bei Fabienne, dass es ihr ausgesprochen schlecht geht. Sie essen schweigend oder jedenfalls fast. Einmal fragt Joe nach der Galeristin und ob die Presse komme. Die Antwort ist ein müdes Ach. Und dann sagt Fabienne ziemlich gereizt, dass man Hähnchen nicht unbedingt von Hand verzehren müsse. Joe weiß, dass er sie heute nicht provozieren darf und isst mit Messer und Gabel weiter. Er hasst Peinlichkeiten. Seit er mit seinem Ratgeber im Fernsehen vorgestellt worden ist, wird er manchmal erkannt. Fabienne dreht mit der Gabel ihre asiatischen Nudeln und blickt entweder in den Teller oder an ihm vorbei. Er denkt an Simone und fühlt sich einen Moment lang überlegen. Wenn Fabienne wüsste, was er drauf hat, sie wird es leider nie erleben können, weil Sexualität mit ihr eine unheimlich komplizierte Angelegenheit geworden ist, weil dabei alles stimmen muss und er trotz größter Vorsicht und Anstrengung immer alles falsch macht, zu früh, zu rücksichtslos, zu grob, zu spät, also am besten gar nicht. Er dreht das leere Glas und betrachtet seine Hände. Schöne Hände, immerhin, das hat sie ihm ganz am Anfang einmal gesagt. Joe bestellt sich ein zweites Glas Wein. Fabienne murrt. Sie hat gedacht, dass sie nach dem Essen gleich wieder nach Hause gehen würden. Sie muss die Bilder noch einmal ordnen. Sie kann das nicht der Größe nach tun, das ist läppisch. Und auch thematisch funktioniert es nicht, weil es kein Thema gibt, weil sie einfach zeichnet, was sie sieht. Sichtweisen, sagt Joe, um ihr zu helfen oder einfach etwas Nettes zu sagen. Fabienne schüttelt angewidert den Kopf. Sie sucht seine Hilfe und weist sie zurück. Als sei er der letzte Idiot, als seien seine Ideen nichts als peinlich. Aber sie meint es nicht so. Das ist die Quintessenz aller Auseinandersetzungen. Er tut ihr nichts als Unrecht. Aber er darf sich für sein Unrecht nicht entschuldigen, weil es keinen Grund gibt, da sie es nicht so gemeint hat. Das findet sie logisch. Dabei sind seine Einfälle nicht wirklich schlecht. Es geschieht sogar, dass sie den einen oder den anderen unbewusst aufnimmt. Er gießt dann kein Öl ins Feuer, obwohl er oft Lust dazu hätte. Nach diesem ersten Kapitel geht es weiter mit Lila Bach, der Journalistin. Sie ist beschäftigt mit ihren Recherchen über misslungene Schönheitsoperationen. Zu diesem Zweck trifft sie Joe Leib und Gut, um sein Fachwissen abzufragen. Lila unterhält sich bestens mit ihm und ist beeindruckt von seinem Einfühlungsvermögen. Der Mann gefällt ihr. Etwas später findet dann Fabiens Vernissage statt und davon lese ich jetzt im nächsten Textabschnitt. Die Bilder hängen in den vorderen Räumen der Galerie. Sie sind von der Straße aus sichtbar. Der Präsident des Kunstvereins steht unter der Tür, nimmt Fabienne in Empfang, führt sie in den hell ausgeleuchteten Raum. Fabiennes Stimme klingt dunkel mit heiserem Einschlag, ruhig und beinahe gelassen. Das erstaunt sie selber. Die Galeristin eilt herbei, schaut auf die Uhr und behauptet, dass es Punkt 8 gerammelt voll sein werde. Fabienne ist nicht empfänglich für die plumpe Aufmunterung und die Galeristin setzt augenzwinkernd eine weitere unbedachte Äußerung hinzu. Sie sagt, no way, die Leute müssen sich die Bilder anschauen, wenn sie nach hinten zum Buffet gelangen wollen. Fabienne lacht nicht, macht sich keine Illusionen. Die wenigsten Leute kommen wegen der Bilder. Man schaut sich um, trinkt ein paar Gläser Wein, redet mit der Galeristin, dem Präsidenten, mit Dr. Brink, wenn er denn kommt, und natürlich mit Joe, der durch seinen Bestseller gesellschaftstauglich geworden ist. Lächerlich, ihr Vorsatz, sich so zu geben, wie sie ist. Wen interessiert das schon? Sie geht wie auf Deck eines schaukelnden Schiffes, will sich ins hintere Zimmer retten. Die Galeristin nimmt sie am Arm und führt sie unter sanftem Druck zurück zum Eingang. Dort steht die Journalistin, die Lokalmatadorin in kulturellen Belangen. Auch wenn sie über jede Hundekacke schreibt, so weiß man doch, dass sie meistens nett und fair berichtet. Das ist schon mal beruhigend. Fabienne fühlt sich etwas schwindlig, als sie Lila Bachs warme Hand drückt. Sie fühlt sich angezogen von der heiteren Art der Frau und staunt, mit welcher Unbeschwertheit sie die hässliche Naturlederumhängetasche mit Seidenbluse und Silberriemchenschuhen kombiniert. Der junge Fotograf sagt, er würde es gut finden, wenn er jetzt das Bild machen könnte, weil das nicht sein letzter Job sei heute Abend. Wenn es Fabienne nichts ausmache, sich dorthin zu stellen, bitte, er schiebt sie nach links und möchte die kleinformatigen Fensterbilder drauf haben. Die findet er typisch. Offene Fenster mit wehenden Gardinen. Vom Winde verweht, sagt Lila Bach, blickt sich nach Fabienne um und lacht über den eigenen Scherz. Unter der Tür steht Joe. Die Galeristin begrüßt ihn freudig. Im selben Moment legt sich eine Hand auf Fabiennes Arm. Noch bevor sie sich umschaut, weiß sie, dass es nur Dr. Brink sein kann. Fabienne lächelt zum ersten Mal heute Abend. Sie kann nicht anders. Strahlend mit geblähtem Brustkorb versprüht er seinen ganzen Charme. Der Starchirurg auf Kundenfang. Er sagt, es sei bereits die zweite Vernissage diese Woche. Fabienne mag ihn. Seine Absichten sind durchschaubar. Er liebt schöne Frauen und vollendete Formen. Ästhetik pur. In diesem Sinne ist er Künstler. Darauf besteht er. Fabienne lässt sich mit ihm auf keine Diskussionen mehr ein. Ihre Ansichten sind im Lauf der Zeit zu verschieden geworden. Sie haben sich beide verändert. Das hat sie lang nicht verstehen wollen, weil ihre Positionen früher so ganz anders gewesen waren. Es hatte nicht zu seinen Aufgaben in der Klinik gehört, sie oder Joe über das Ausmaß der Behinderung ihres Kindes aufzuklären. Und doch hat er als einziger den Mut gehabt, er hat es ehrlich und umfassend getan. Regelrecht umgehauen hat er Fabienne mit der Axt, wie man einen Baum fällt, ganz unten am Stamm, abgeholzt. Dann hat er sich nach ihren Gefühlen erkundigt. Sadistisch, könnte man meinen. Er hat gewartet, sehr lange und sehr geduldig. Er hat daran geglaubt. Und es ist tatsächlich passiert. Ganz tief unten aus dem Wurzelstrunk ist etwas hochgestiegen in ihren Hals. Sie hat nicht mehr aufgehört zu weinen und ein leise keimender Hoffnungsschimmer hat sie zurück ins Leben gezogen. Brink hat ihr erklärt, dass das Kind dank plastischer Chirurgie ein annähernd normales Aussehen erlangen und ein erträgliches Leben würde führen können. Seine Schönheitsklinik hat Brink erst vor ein paar Jahren eröffnet. Das war für viele Leute ein Schock gewesen, auch für Fabienne. Er hat es ihr und Joe gegenüber damit begründet, dass er es nicht mehr ertragen habe, sich Tag ein, Tag aus mit versehrten, verunstalteten und verstümmelten Patienten konfrontiert zu sehen, dass die Arbeit ihm zusehends den Schlaf geraubt habe. Der Neuanfang mit der eigenen Klinik sei ein Befreiungsschlag gewesen. Fabienne verstand den Entscheid. In dieser Beziehung war er ganz Künstler. Er schuf sich die eigene Welt, weil ihm die Kraft fehlte, die andere anzunehmen. Welche dieser Welten war Realität? Es ist ihnen nie gelungen, diese Frage zu klären. Sie haben aneinander vorbeigeredet und tun es noch immer mit jedem Wort. Der Präsident des Kunstvereins steht schon eine ganze Weile auf dem kleinen Podest neben der Tür. Erst jetzt hört Fabienne hin. Es sei ihm eine Freude und Erfüllung, dass er diese feinfühlige Künstlerin aristokratisch zurückhaltend. Fabienne beobachtet Joe von hinten, fühlt sich fremd, als sei die Beziehung zwischen ihnen unterbrochen. Lila Bach steht neben ihm, zeigt ihr hübsches Profil und strahlt eine solche Lebensfreude aus, dass Fabienne die flaue Schwäche spürt, die sie bei Anblick unbeschwert fröhlicher Menschen befällt. Der Präsident schließt seine Rede umständlich ab, steigt vom Podest und mischt sich unter die Gäste. Fabienne bewegt sich in seine Richtung, um sich bei ihm zu bedanken. Eine Frau stellt sich in ihren Weg und fragt, ob Gardinen in ihrem Leben eine spezielle Bedeutung hätten. Fabienne muss sich zusammennehmen, um einigermaßen freundlich zu bleiben. Sie filtern den Blick. Ist es nicht eher so, dass sie den Blick verschleiern? Diese Fragen. Man sollte einfach Ja sagen, zu allem nicken. Die Leute wollen eine Bestätigung, dass ihre Interpretation zutrifft. Sie glauben, dass man Bilder verstehen muss. Grau, schwer wie Blei, trist, Trauer, alles schwarz-weiß. Warum keine Farben? Weil sie, Herrgott, noch mal nicht farbig malt, weil sie mit Grautönen arbeitet, das sieht man doch. Sie arbeitet seit Jahren mit Bleistift, weil sie das mag. Das ist ihre persönliche Freiheit, darüber muss sie doch keine Rechenschaft ablegen. Plötzlich steht Joe neben ihr, legt ihr die Hand auf die Schulter. Diese plastische Wirkung und diese gleichzeitig hohe Transparenz, meine verehrte Dame, können Sie mit keinem anderen Material erzeugen. Dazu ist Graphit wie geschaffen. Die Formen entstehen aus Schraffuren, aus unterschiedlich dicht gesetzten Strichen, aber tausende einzelner Aktionen ergeben ein großes Ganzes, wie im Leben. Was wäre unsere Welt ohne die alltäglichen Kleinigkeiten, ohne die alltäglichen Freuden und Leiden? Glück ist die Frucht der Genügsamkeit und Genügsamkeit heißt Beschränkung, zum Beispiel Beschränkung auf hell und dunkel und die daraus entstehenden Zwischentöne. Diese Zwischentöne sind vielfältiger als die bunteste Palette. Für ein Buch brauchen Sie ungefähr 300.000 Zeichen. Das erreichen Sie, indem Sie die 25 Buchstaben des Alphabets auf unzählige Weisen kombinieren und auf diese Art etwa 60.000 Wörter entstehen lassen. Dazu brauchen Sie keine Farben und können trotzdem die buntesten Welten darstellen. Fabienne fühlt sich gerettet. Sie ist ihm dankbar. Es bildet sich schnell eine Gruppe um ihn herum. Auch Lila Bach hängt an seinen Lippen und kritzelt eifrig in ihr zerflattertes Heft. Und es kann nicht anders sein, wer Joes Bücher noch nicht kennt, der kennt sie jetzt. Trotzdem ist Fabienne froh, dass sie für den Rest des Abends von weiteren Fragen unbehelligt bleibt. Brink organisiert ihr ein Glas Weißwein und bleibt eine Anstandsminute bei ihr stehen. Dann wechselt er hinüber zu Lila Bach. Joe übernimmt die Verabschiedung der Gäste. Er tut es äußerst charmant. Sie kann es ihm nicht übel nehmen. Auch die Galeristin ist begeistert von seiner Art und macht Fabienne ein Kompliment. Sie sagt, sie denke darüber nach, zur Finissage eine Lesung mit ihm zu organisieren. Die Verbindung von Fabiens Bildern zu seinen Büchern habe ihr sehr gut gefallen. Danke fürs Zuhören.
Danke, Elisabeth. Wir danken Ihnen fürs Zuhören. Und wie gesagt, das Buch liegt aus. Sie können es gerne kaufen. Ich habe zum Buch auch noch ein paar Programme gelegt, der Edition 8, die dürfen Sie mitnehmen. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.